Danke für dein Gebet. Ja, einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin heute außergewöhnlich aufgeregt. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das ist irgendwie okay, denke ich. Gott spricht ja durch sein Wort und kann das gebrauchen. Und wisst ihr, am Anfang will ich euch kurz erzählen von einem neuen Hobby, was ich habe. Es ist nichts Begehrenswertes, nichts Sportliches, nichts Vorbildliches. Es hört sich vielleicht fromm an, aber am Ende ist es eigentlich gar nicht immer so gut. Und zwar, ich liebe es neuerdings, Kinderbücher zu kaufen. Genauer gesagt, Kinderbibeln. Also hört sich fromm an, ja. Ist halt nur schwierig, wenn man in den Laden fährt, um ein Buch für sich zu kaufen. Und nachher kauft man dann 3 Bücher für sein Kind zum Beispiel, die er die nächsten 2 Jahre eh nicht lesen wird, weil es ab 5 Jahren zum Beispiel ist und er ist erst 2 oder so. Aber ich habe richtig Spaß dran gefunden. Unser großer Timeo ist jetzt 2,5. Mittlerweile, er liebt es. Wenn ich ihm Geschichten vorlese, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Kinder habt, dann muss ich auch noch ein 2., 3., 4. Mal vorlesen, 5. Mal, 6. Mal. Und ja, da reicht meine Geduld nicht aus. Aber ich probiere es. Aber was ich zumindest gemerkt habe, ist, es gibt eigentlich 2 Arten von Kinderbüchern. Es gibt nicht jetzt gut oder schlecht angemalt oder was auch immer, aber es gibt Kinderbücher, also gerade christliche, biblische Geschichten, die dafür sorgen, dass man nachher keine Lust auf Jesus hat. Und es gibt Kinderbücher, die sorgen dafür, dass man Lust auf Jesus hat. Nicht, weil da irgendwelche antichristlichen Texte drin sind oder irgendwas, sondern was mir aufgefallen ist, es gibt Kinderbibeln, da geht es die ganze Zeit darum, tu, tu, tu. Dann liest du die Geschichte von David und Goliath und nachher das Fazit der Geschichte ist, du musst sein wie David, sonst bist du kein guter Gläubiger. Du musst die Bösen attackieren, du musst Sünde ausmerzen, du musst machen, machen, machen. Und das ist voll gut. Das Problem ist, dann guckt man in die Realität und man merkt, oh, ich krieg's ja irgendwie nicht gebacken. Und es sorgt dafür, dass man so ein blödes Bild, die 10 Gebote, und dann ist es dieses, du musst das machen, du musst das machen. Das Fazit am Ende von jeder Geschichte ist, du musst mehr beten, du musst mehr glauben, du musst mehr Geld geben, du musst was auch immer. Und das habe ich gemerkt bei manchen Kindergeschichten, das macht einfach keine Freude. Wie gesagt, die sind cool gemacht und so, aber sie nützen eigentlich nicht viel für den Glauben. Und dann gibt es Kindergeschichten, die wissen, dass die Menschen schwach sind und legen dementsprechend den Fokus nicht auf unser Tun, sondern auf Jesus oder auf Gott selbst. Und sie zeigen uns, wie Gott groß ist, trotz unserer Schwäche, wie Gott von uns fordert. Natürlich, er will, dass wir ein heiliges Leben führen, aber er weiß, dass wir es eh nicht hinbekommen. Und so setzen sie die Betonung drauf und sagen, ey, du schaffst es vielleicht nicht, aber Jesus ist treu, Jesus ist geduldig und solche Sachen. Und heute gucken wir uns einen Text an, den kennen bestimmt viele von euch, wahrscheinlich sogar von klein auf, weil es ist halt eine typische Geschichte aus einer Kinderbibel. Und ich muss ehrlich sagen, ich dachte, ja, das wird eine Predigt, die ist leicht. Die mache ich so die letzten Tage nebenbei. Und ich habe eigentlich viel mehr Zeit investiert, als ich wollte, weil ich gemerkt habe, ich will nicht eine typische Predigt haben, wo ihr nachher nach Hause geht und denkt, ja, packe ich eh nicht. Und so ist es mein Gebet und ich werde auch gleich nochmal beten, dass das eine Predigt ist, wie die guten Kinderbibeln, die euch nachher eure Freude an Jesus mehren, die euch herausfordert, keine Frage. Das ist ein Text, der wird uns herausfordern. Aber am Ende sollt ihr nach Hause gehen und sollt sagen, ja, mit der Hilfe von Jesus will ich das probieren. Und so lasst mich noch kurz beten, dann fangen wir an. Lukas, du kannst schon gerne die PowerPoint starten. Jesus, vielen Dank für diesen Morgen, vielen Dank für dein Wort, vielen Dank, dass du alles für uns getan hast. Du hast am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Herr, du hast den letzten Tropfen des Kelches getrunken, du hast den ganzen Zorn des Vaters auf dich genommen, damit wir jetzt frei zum Vater kommen können. Du hast unsere Sünde ausgemerzt, Herr, du hast uns ein neues Herz gegeben, du hast uns deinen Geist gesandt und du wirst uns durchtragen, Herr, bis in die Ewigkeit. Und dafür danken wir dir. Und Herr, so bete ich, dass du uns Gnade schenkst, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort so weiterzugeben, Herr, dass es uns im Glauben stärkt, dass es unsere Freude an dir vermehrt, dass wir wirklich Lust haben, ganze Sachen mit dir zu machen, Herr. Du kannst das schenken und so gebrauche mich und schenke uns Ohren, die auch wirklich hören wollen. Amen. Ja, wir machen weiter in unserer Daniel-Predigtreihe. Haben ja vor ein paar Wochen damit angefangen. Und heute schauen wir uns das 3. Kapitel an. Ich habe die Predigt genannt, Gottes Volk unter Druck. Und mein erster Punkt ist die Herausforderung. Macht, die nicht genug bekommt. Und ich lese euch vor die ersten Verse, die Verse 1 bis 6, Daniel Kapitel 3. Der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite betrug 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Statthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kamen. Und der Herold rief laut: Euch wird befohlen, ihr Völker, Nationen und Sprachen. Sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zither, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und aller Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Eine Geschichte, einige von euch werden sie wahrscheinlich kennen. König Nebukadnezar ist ja der König von Babylon und er wird im Buch Daniel immer wichtiger. Ja, im ersten Kapitel, vielleicht erinnert ihr euch, war er noch eine Randerscheinung, da war er noch nicht so wichtig. Da ging es ja darum, dass Daniel und seine Freunde in der Versuchung standen, sich mit unreinen Essen zu verunreinigen. In der zweiten Geschichte, vielleicht wisst ihr noch Michas Predigt vor ein paar Wochen, war es Nebukadnezar, der verzweifelt Hilfe gesucht hatte. Und zwar hatte er einen Traum gehabt, der ihn sehr beunruhigt hat. Doch auch dort war es am Ende Daniel, der im Mittelpunkt stand, weil Daniel war derjenige, der von Gott die Offenbarung des Traums empfangen hatte und wusste, was es war. Und seinen richtigen Höhepunkt wird Nebukadnezar im nächsten Kapitel haben. Das wird die nächste Predigt von Heinz in 2 Wochen sein. Doch auch bei uns im Text ist Nebukadnezar schon sehr wichtig. Er ist sehr zentral. Wir lesen, er lässt ein riesiges Standbild errichten, etwa 30 Meter hoch, so ungefähr. Und über das Bild selbst wissen wir gar nicht so viel. Ob es jetzt ein Bild war von ihm selbst, ob es ein Bild war von einem seiner Götter, seiner Götzen, ob es einfach eine hohe Säule war mit ganz vielen Bildern von Götzen dran. Wir wissen es nicht genau, aber eines ist klar, dieses Bild wurde aufgerichtet, damit es angebetet wird. Und diese Statue, dieses Standbild erinnert uns an seinen Traum aus Kapitel 2. Denkt an die Predigt von Micha. Dort sah Nebukadnezar eine Statue mit einem goldenen Kopf. Und nachher hat er erfahren, dieser Kopf war ein Bild für sein Reich Babylon. Und Gott hat gesagt, dieser Kopf stellt dein Reich dar. Du bist so gerade der Anfang von Weltreichen. Und bei der Statue gab es dann verschiedene andere Materialien. Vielleicht wisst ihr es noch, die Arme waren aus Silber, der Bauch war aus Bronze zum Beispiel. Und so sagte Gott, jedes dieser Materialien steht für ein künftiges Weltreich, das kommen wird. Also dein Reich ist jetzt gerade, es wird abgelöst vom nächsten Weltreich, dann vom nächsten Weltreich, wie auch immer. Und so sagte Gott ihm die Zukunft voraus und hat ihm auch klar gemacht, aber am Ende komme ich und richte mein ewiges Reich auf. Und Nebukadnezar fand das cool, er hat die Deutung akzeptiert, er hat Gott gepriesen dafür. Doch nun sehen wir, dass er doch gar nicht bereit war, das zu akzeptieren. Ja, er wollte nicht nur den Kopf, sondern er wollte, dass die ganze Statue aus Gold ist. Er wollte kein Reich haben, was irgendwann endet und abgelöst wird, sondern er wollte ein Reich haben, was ewig besteht. Und so versucht er nun, seine von Gott verliehene Macht zu verewigen. Und er kämpft gegen diese göttliche Prophezeiung an. Er wusste genau um Gottes Größe. Ja, er hat selber gesagt nach der Traumdeutung, euer Gott der Juden und heute der Christen, ist der Gott aller Götter, er ist der Herr aller Herren. Doch anstatt, dass er sich untergeordnet hat, versuchte er, Gott in die Knie zu zwingen. Sein Problem war nicht, dass er Gott nicht kannte, dass er keine Ahnung hatte, sondern sein Problem war, dass er stolz war und habgierig. Und ich will uns hier schon die Frage stellen, was können wir schon aus diesen ersten Versen für unser Leben lernen? Und ich denke, das sind 2 Sachen. Einmal, Nebukadnezar will sein eigenes Schicksal selber bestimmen. Vielleicht wisst ihr noch meine erste Predigt über Daniel 1. Es ist gut, wenn wir Verantwortung wahrnehmen, es ist gut, wenn wir Chancen ergreifen, es ist gut, wenn wir unser Leben aktiv gestalten, wenn wir Dinge bearbeiten und wie auch immer. Aber Nebukadnezar kann nicht akzeptieren, dass seine Autorität und seine Macht irgendwann enden wird. Und hier will ich die erste Frage an dich stellen, wie ist es bei dir? Wir sind keine Weltherrscher, natürlich nicht, aber fällt es dir schwer, Kontrolle abzugeben? Vielleicht kennst du das in deiner Rolle als Elternteil, das merke ich ja jetzt schon. Du erziehst deine Kinder und dir fällt es schwer oder der Gedanke daran, dass du eines Tages deine Kinder selbstständig, eigenständig sein lassen musst, fällt dir irgendwie schwer. Du kennst es in der Gemeinde vielleicht, du hast hier irgendwie dein Herzensanliegen, hast einen Dienst für dich, wo du voll mit Hingabe drin arbeitest, aber eines Tages kommt jemand anders und du musst diesen Dienst abgeben. Vielleicht kennst du es auf der Arbeit, du hast einen Azubi, einen Auszubildenden, den du vielleicht sogar mal selber angeleitet hast, als er als 15-Jähriger kam, und voll verspielt war, hast du ihn angeleitet und mittlerweile ist er dabei, dich zu überholen. Bist du bereit, in solchen Zeiten loszulassen? Gott gibt uns Verantwortung, den Politikern und uns auch persönlich, aber immer nur für eine bestimmte Zeit. Und der zweite Punkt ist, Nebukadnezar lobte Gott, als er die Deutung des Traums empfangen hatte. Doch jetzt widersetzt er sich. Seine Ehrfurcht war nur oberflächlich. Es reicht uns nicht aus, wenn wir Gott nur groß finden. Es reicht uns nicht aus, wenn wir unsere eigene Sündhaftigkeit, unsere eigene Niedrigkeit vor Gott erkennen. Wir müssen die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Echte Bekehrung zeigt sich immer in bleibender Veränderung. Ihr kennt bestimmt dieses Sprichwort, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Das stimmt, aber was ist, wenn wir beim ersten Schritt stehen bleiben und nicht den zweiten Schritt gehen? Dann führt diese Einsicht immer nur zu Selbstmitleid und zu Stillstand. Ich musste hier an ein Beispiel aus dem Neuen Testament denken, was, denke ich, ganz gut passt. Und zwar lasst uns mal kurz Judas und Petrus vergleichen. Ja, beide haben Jesus verraten vor der Kreuzigung. Beide haben erkannt, dass es falsch war. Beide waren am Boden zerstört. Doch Judas blieb in seiner Verzweiflung stecken und nahm sich letztlich das Leben. Petrus dagegen wurde von Jesus gefunden, empfing Vergebung und wurde später sogar einer der wichtigsten Leiter der christlichen Gemeinde. Doch was war der Unterschied zwischen den beiden? Der Unterschied war, Petrus hat Gottes Gnade erfahren, hat ihr geglaubt und dementsprechend sein Leben gelebt. Judas hat es gar nicht erst so weit kommen lassen. Also Einsicht oder Erkenntnis ist wichtig, keine Frage, aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Wir müssen uns von Gott verändern lassen. Und so sehen wir bei Nebukadnezar, dass er jetzt voll im Widerspruch zu seiner eigentlichen Gotteserkenntnis handelt. Ja, eben noch Gott gepriesen, jetzt baut er seine eigene Statue und verlangt, dass jeder sie anbetet. Und nicht nur das, er droht sogar damit, Menschen umzubringen, wenn sie es nicht tun. Ja, Babylon ist kein mächtiges Weltreich geworden, weil sie es geschafft haben, durch gute Propaganda oder was auch immer, die Menschen zu überzeugen, dass sie sagen, ja, Babylon, perfekt. Sondern Babylon war so mächtig, weil sie Menschen durch Zwang beherrscht haben. Und hier gilt, wer dazugehören will, muss sich dem System beugen. Und dieser Plan scheint aufzugehen. Wir lesen im nächsten Vers. Deshalb, sobald alle Völker den Klang des Horns und alle Arten von Musik hörten, fielen alle Völker, Nationen und Sprachen nieder, indem sie sich vor dem goldenen Bild niederwarfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Wir lesen hier von einer gigantischen Nationalfeier. Alle Menschen kommen, die mächtigen Menschen kommen, die einfachen Leute kommen, alle kommen zusammen und tun genau das, was der König sagt. Was für ein Triumph für Nebukadnezar. Aber wie wir sehen werden, war das alles nur scheinbar. Denn eine gewisse Menschenmenge war nicht bereit, sich dem Befehl des Königs zu beugen. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, die Entscheidung Macht, die nicht akzeptiert wird. Ich lese die nächsten Verse vor. Deshalb traten zur selben Zeit einige Männer heran, nämlich Sterndeuter, die die Juden verklagten. Sie fingen an und sagten zum König Nebukadnezar, König lebe ewig. Nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Hier werden drei Männer erwähnt, die wir bereits aus dem ersten Kapitel kennen. Schadrach, Meschach und Abednego, die drei Freunde von Daniel. Sie hören die Aufforderung des Königs, dass alle sich niederwerfen sollen und darauf werden sie gar keinen Bock gehabt haben. Ganz im Gegenteil. Sie wollen keinem anderen Gott dienen als nur ihrem eigenen. Und so entscheiden sie sich dafür, sich nicht vor dem goldenen Bild zu beugen und dieses anzubeten. Doch andere Beamte bemerken ihr Verhalten natürlich, wenn alle Menschen da stehen und alle werfen sich nieder und drei Leute bleiben stehen, natürlich fällt das auf. Und sie melden das sofort dem König. Sie werden das nicht getan haben, weil sie so religiöse Eiferer waren, weil sie den König so geliebt haben, sondern vermutlich werden sie einfach neidisch und eifersüchtig gewesen sein. Denkt an die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, die kommt ein bisschen später. Auch dort waren vielleicht die gleichen Beamten, die ebenfalls aus Eifersucht Daniel verraten haben. Und warum waren sie eifersüchtig? Sie haben es nicht ertragen können, dass hier ausländische Männer sind, die wichtige Regierungsämter bekleiden. Und so nutzen sie diese Gelegenheit, um diese Konkurrenten loszuwerden und sich selbst gut darzustellen. Und sie stellen die drei Freunde als richtige Aufständische dar. Wir lesen zuerst, sie sagen zum König, diese Männer schenken dir keine Beachtung. Sie schenken dir keine Beachtung. Sie tun so, als ob die drei Freunde etwas gegen den König hätten. Ja, als ob sie persönliche Verachtung hätten. Doch das stimmt doch gar nicht, ganz im Gegenteil. Wenn sie den König verachten würden, wären die drei Freunde doch gar nicht erst zur Zeremonie gekommen. Und so sehen wir, sie respektieren seine Autorität und sie versuchen, so weit wie es irgendwie geht, den König zu ehren und soweit es mit ihrem Glauben vereinbar ist, auch zu kommen. Und so kommen sie zu der Zeremonie, beugen sich zwar nicht nieder, aber sind anwesend. Und die Beamten führen noch einen zweiten Punkt an: Deinen Göttern dienen sie nicht. Ja, natürlich nicht. Das wird auch nichts Neues gewesen sein. Das wusste der König ganz genau. Er kannte sie ja jetzt schon ein paar Jahre. Das wusste eigentlich jeder, dass die Juden nur ihren eigenen Gott gedient haben. Doch die neidischen Beamten haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um das gegen die Männer zu verwenden. Und wie wir sehen werden, ihr Vorgehen hat Erfolg. Nebukadnezar beißt an, er lässt sich darauf ein und er lässt die drei Freunde voller Wut und Zorn zu sich rufen. Und so gibt er ihnen eine weitere Chance und sagt: Ihr könnt das Bild anbeten beim nächsten Mal, wenn Musik kommt, und dann werde ich auch ein Auge zudrücken. Aber er droht dann auch: Wenn ihr euch aber nicht niederwerft, dann werdet ihr sofort in den brennenden Feuerofen geworfen. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Er macht ihnen eigentlich ein verlockendes Angebot. Er sagt: Ein einziger Kniefall vor der Statue und alles ist vergessen. Nebukadnezar verlangt hier nicht, das wollen wir auch nicht zu krass darstellen, dass sie ihren Gott irgendwie aufgeben. Er sagt: Ihr müsst aufhören, Juden zu sein, dann lasse ich euch leben. Nein, gar nicht. Er will einfach nur, dass sie zusätzlich noch einen weiteren Gott in ihre Anbetung, in ihren Lobpreis aufnehmen. Und für ihn ist das gar keine große Sache. Wir müssen uns vorstellen, er hat sowieso an ganz viele Götter geglaubt. Damals war es ganz normal, dass ich einen Gott hatte für, wenn ich Schiff gefahren bin, ich hatte einen Gott für meine Fruchtbarkeit, ich hatte einen Gott für mein Essen, wie auch immer. Also er hat ganz viele Götter gehabt und er dachte sich: Ja komm, ein weiterer Gott macht doch keinen Unterschied, oder? Doch für diese drei Freunde ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Warum? Sie haben nämlich an den einen wahren Gott geglaubt und dieser Befehl ist ein Angriff auf ihre Glaubensgrundlage. Wir sehen also, für Nebukadnezar ist es eine kleine Forderung, für sie eine große. Das Problem ist aber, eine Ablehnung seines Gebotes ist für ihn wie eine Auflehnung. Eine Auflehnung gegen Babylon, eine Auflehnung gegenüber seinen Göttern und am Ende auch eine Auflehnung gegen ihn selbst als König. Und so wiederholt er seine Drohung und diesmal mit einem kleinen Seitenhieb gegen ihren Gott. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Wir sehen schon wieder ein krasser Widerspruch, oder? Eben hatte er Gott noch als den höchsten Herrn, den Gott aller Götter, gepriesen. Doch kaum hat er das Gefühl, dass alles nach seinem Plan läuft, schon überhebt er sich. Er ist sich sicher, bei so einer Drohung, die Freunde werden sich schon, die werden sich schon beugen, das wird kein Problem sein. Und so ist er voller Hochmut, voller Stolz und er überhebt sich so krass, dass er nicht mal dem höchsten Gott zutraut, drei Menschen aus seiner Hand zu retten. Ja, er glaubt, dass seine menschliche Hand wichtiger und größer ist als eine göttliche Hand. Doch die drei Freunde bleiben standhaft, sie bekräftigen ihre Entscheidung. Die nächsten Verse, sie antworten: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, und sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand wird er uns retten, oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Keine Ausreden, keine Kompromisse, keine Grauzonen, nur die klare Ansage: Wir werden deinen Göttern nicht dienen. Sie sagen: Wir lassen unser Schicksal nicht in deiner Hand, sondern in Gottes Hand. Er kann uns retten. Wir erwarten ein Wunder. Und obwohl wir das nicht einmal zu 100% wissen, ob er uns wirklich retten wird, glauben wir daran und wir werden Gott treu bleiben. Wir setzen unser Vertrauen auf zwei Dinge, auf Gottes Allmacht und auf Gottes Weisheit. Ja, wir glauben, unser Gott hat alle Macht. Er kann uns problemlos aus deiner Hand erretten. Das ist gar kein Ding für ihn. Und das Zweite ist aber auch, wir glauben genauso an Gottes Weisheit. Er weiß am besten, was am besten ist. Und so treffen wir unsere Entscheidung, ihm treu zu bleiben, weil er allmächtig, aber auch allwissend ist. Übrigens ist das auch eine gute Haltung für uns, wenn wir um Wunder oder Heilung beten. Ja, wir wollen 100% glauben, dass Gott kann, dass Gott auch wird, aber am Ende, er muss es nicht. Wir rufen ihn an, wir bitten ihn, wir glauben, dass er handeln wird, aber am Ende sagen wir: Herr, wir überlassen es deiner Weisheit, dass du jetzt eine gute Entscheidung treffen wirst. Ich denke, da können wir von beiden Seiten vom Pferd fallen. Ne? Es gibt gewisse Strömungen, die sagen, Gott wird jedes Gebet erhören und wird jedem Menschen heilen. Und es gibt Menschen, die sagen, Gott wirkt heute nicht mehr, Gott tut heute keine Wunder. Und ich denke, wir müssen uns in der Mitte treffen. Gott kann zu 100%, aber er muss es eben nicht. Also wir sehen, die Freunde folgen Gott nach, egal zu welchem Preis. Und hier will ich betonen, das sind keine todeslustigen Menschen, lebensmüde Menschen. Sie suchen nicht den Tod, sie suchen nicht das Glaubensmartyrium. Sie stürzen sich nicht irgendwie absichtlich in Gefahr und provozieren den König, um umgebracht zu werden. Aber sie sagen, wenn das der Weg ist, dann wollen wir ihn gehen. Der britische Prediger George Whitfield sagte mal vor einer langen Zeit: lieber verbrennen als verrosten. Bevor wir anfangen, unseren Glauben rosten zu lassen, indem wir komische Kompromisse eingehen, sollten wir lieber mit ganzem Herzen für Gott leben. Und so rufe ich dich heute Morgen auf mit diesem Text: Egal wo du stehst, bleibe Gott treu, lebe nach seinem Wort, gehe seinen Weg, knick nicht ein vor Kompromissen, wie auch immer, aber überlasse das Ergebnis ihnen. Lieber verbrennen als verrosten. Der König wird nicht mal so euphorisch gewesen sein wie am Anfang, wo sich alle gebeugt haben. Er sieht, sein Plan geht nicht auf. Alle Menschen beugen sich zwar vor diesem Bild, aber diese drei Freunde sind ihm ein Dorn im Auge. Er schafft es nicht, seinen Willen durchzuboxen, und so bleibt ihm eigentlich nur noch eine letzte Option. Und die Frage ist, die jetzt kommt: Wird er seine Todesdrohung wahrmachen? Wird er hohe Regierungsbeamte aus dem Weg schaffen? Der dritte Punkt, die Konsequenz. Wir lesen die nächsten Verse. Da wurde Nebukadnezar voller Wut, und der Ausdruck seines Gesichtes änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. Er begann und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Die Lage eskaliert, die Spannung erreicht ihren Höhepunkt. Nebukadnezar kann es nicht fassen. Was bilden die sich eigentlich ein? Wie können sie es wagen? Sein Gesicht verfinstert sich, es verfärbt sich, sein Atem läuft schneller, sein Herz rast. Sie hatten doch die Chance, sich zu retten. Warum tun sie es nicht? Sie lehnen es einfach ab. Er fühlt sich gedemütigt, als ob sein Wort nichts wert wäre, als ob er nicht mächtig genug wäre. Und wir sehen, eingebildete Menschen, Narzissten, ertragen es nicht, wenn man sie nicht genauso verehrt, wie sie es selber tun. Und das ist eigentlich die richtige Beleidigung hier für ihn. Die Weigerung der drei Männer kratzt an seiner Autorität, aber sie trifft ihn vor allem mitten in seinen Stolz. Er explodiert vor Wut, er schreit Befehle, er schlägt wild um sich, er ist hitzig, brutal, unvernünftig. Er sagt, es reicht nicht aus, wenn der Ofen heiß ist, der Ofen soll 7-mal heißer sein. Und die werden ja jetzt kein Temperaturmessgerät gehabt haben, um zu messen, ob das jetzt wirklich 7-mal so viel ist, sondern 7 ist ja eine Zahl der Vollkommenheit. Er sagt einfach, mach diesen Ofen einfach so heiß, wie es nur irgendwie geht. Und wie sinnlos war dieser Befehl eigentlich? Der Ofen war doch schon heiß genug. Doch Nebukadnezars Wut lässt ihn unlogisch handeln. Dann der nächste Befehl. Die drei Männer sollen gefesselt werden von den, wichtige Betonung, den stärksten Soldaten seiner Armee. Ja, die mussten wahrscheinlich nochmal in die Katakomben gehen und sagen, hier, wer sind die Stärksten, komm mal her, fesselt diese drei Leute. Wie unlogisch ist das, als ob diese drei Menschen irgendeine Fluchtmöglichkeit gehabt haben. Als ob die sich gegen eine ganze Armee durchsetzen können, als ob sie, während sie ins Feuer reinfallen, rausfliegen, was weiß ich. Doch für den König geht es hier nicht um Logik. Es geht darum, seine Macht zu demonstrieren. Er will jedes Risiko ausschalten, er will jeden Widerstand im Keim ersticken. Doch am Ende zeigt sein Verhalten eigentlich nur eins. Obwohl er so viele Gefangene und Untertanen unter sich hat, ist er doch eigentlich selber ein Sklave seiner Emotionen. Wir können uns diesen Feuerofen wahrscheinlich so vorstellen wie so ein Turm, so ein runder Turm. Unten wird eine Öffnung gewesen sein, wo man dann Holz nachgelegt hat oder Kohle oder was weiß ich. Und ganz oben war eine Öffnung, wo man halt dann zum Beispiel Menschen reingeschmissen hat, was man halt so mit Türmen macht. Und so packen die drei stärksten Menschen, die er hatte, die Freunde, binden sie und schleifen sie die Treppe hoch zum Feuer. Die Hitze wird unerträglich gewesen sein, er sollte ja schließlich ganz heiß gemacht werden. Und die Soldaten spüren schon bei jedem Schritt, dass es heißer wird und unerträglich war. Doch Befehl ist Befehl, mit letzter Kraft ziehen sie die Gefangenen nach oben, werfen sie hinein und werden selber von den Flammen erwischt. Die Männer des Königs sterben beim Ausführen des Befehls des Königs. Doch Nebukadnezar lehnt sich zurück. Er atmet tief durch. Endlich ist das Problem gelöst. Sie hätten sich nur einmal beugen müssen, ein kleines Zugeständnis und all das wäre erspart geblieben. Doch sie sind selber schuld. Das Gute ist aber, er konnte beweisen, dass niemand ungestraft gegen ihn aufstehen kann. Und alle haben es gesehen, seine Beamten, seine Soldaten, das ganze Reich, alle haben gesehen, er ist ein König, der seine Befehle durchsetzt. Und so lehnt er sich zurück, doch plötzlich springt er auf, sein Herz rast, er kann es nicht fassen. Was ist passiert? Die nächsten Verse. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Siehe, ich sehe 4 Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des vierten gleicht dem eines Göttersohnes. Er hat 3 Männer reingeworfen, er wusste es ja ganz genau, doch sind auf einmal sind da 4 Leute. War das einer von den Soldaten, der vielleicht reingefallen ist? Das Problem ist aber, er war voll Panik, die Menschen im Feuerofen nicht, da läuft doch irgendwas verkehrt. Sie laufen sogar frei herum und wirken nicht verbrannt, gar nichts. Und wir wissen jetzt nicht genau, ob diese vierte Person, ob das Gott war, ob es Jesus war, ob es ein Engel war, das kann man spekulieren, die Bibel gibt uns keine klare Antwort darauf. Aber eines ist klar, Gott hat seine Diener nicht alleine gelassen. Gott sorgt dafür, dass seine drei Diener im Ofen beschützt werden. Und natürlich sorgt das für Erschrecken beim König, natürlich. Er hatte seine Rechnung ohne diesen Gott gemacht. Er wusste eigentlich, wie groß Gott war, aber hat sich verkalkuliert. Er dachte, er hätte die Kontrolle. Er dachte, seine Macht wäre unantastbar. Er dachte, er könnte seinen Kopf durchsetzen. Doch jetzt steht er vor einem Gott, der so anders ist, als er es erwartet hatte. Ich merke gerade, ich habe schon weitergeklickt, ne? Wahrscheinlich war das verwirrend, warum da jetzt ein Mann steht. Ich hörte mal eine passende Geschichte, dafür ist dieses Bild. Es war einmal ein Mafia-Boss, keine wahre Geschichte, glaube ich. Der war gefürchtet und skrupellos. Ja, überall, alle Menschen haben Angst vor ihm gehabt. Die Polizei hat ihn eine lange Zeit gejagt und irgendwann haben sie ihn auch wirklich gefasst. Und so wurde er zum Gericht gebracht. Die Strafen, die ihm drohten, waren sehr hart. Todesurteil, alles mögliche, lebenslange Gefangenschaft. Doch er war sehr gelassen. Ja, schon fast entspannt ging er den Flur entlang zum Gerichtssaal. Und ein junger Polizist, der ihn begleitet hat, war ganz verwirrt. Er war so, er fragte ihn, hast du denn gar keine Angst? Der Mafia-Boss grinste und sagte, nee, ich kenne den Richter, der lässt mich gehen. Sein Selbstbewusstsein war unerschütterlich. Er betrat den Gerichtssaal mit breiter Brust und wusste, das wird ein kurzer Prozess, gleich bin ich wieder weg. Doch plötzlich blieb er wie angewurzelt stehen. Sein Gesicht wurde blass, sein Atem stockte, er brach fast zusammen. Was war passiert? Am anderen Ende des Saales war nicht der Richter, den er erwartet hat. Nebukadnezar erwartete einen kleinen, schwachen Gott. Einen Gott, der ihm nichts anhaben kann. Doch plötzlich war dieser Gott so anders, genau wie der Richter im Gerichtssaal. Verlasse dich in deinem Leben nicht auf falsche Sicherheiten. Gott ist nicht klein, Gott ist nicht machtlos und gegen ihn anzukämpfen ist vergeblich. Hier im Text wird das sogar ein bisschen ironisch dargestellt. Wir sehen einmal, Nebukadnezar lässt seine stärksten Soldaten rufen, mit der einen Aufgabe, die drei Freunde zu binden, zu fesseln. Doch der Engel oder das Wesen Gottes kommt und direkt sind alle Fesseln gelöst. Der König lässt das Feuer heißer machen, doch die Freunde riechen am Ende nicht einmal verbrannt. Und vor allem ein Punkt, der König kann seine eigenen Soldaten nicht vor dem Tod bewahren, Gott aber schon. Wir sehen, Gott greift tatsächlich ein und befreit die Freunde. Er rettet sie nicht vor dem Feuer, aber er rettet sie mitten durchs Feuer hindurch. Und wir sehen, und das müssen wir einfach glauben, gläubige Menschen werden zu allen Zeiten Probleme und Schwierigkeiten haben. Es gibt diese christlichen Botschaften auf der Welt, die sagen, wenn du an Jesus glaubst, sind alle Probleme weg. Das ist Quatsch. Die ganze Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Erst im Himmel wird das Leiden aufhören. Wir alle haben Schwierigkeiten, manche mehr, manche weniger. Doch sogar in solchen Situationen hat Gott die Kontrolle. Er rettet nicht immer so, wie wir es uns wünschen, aber er handelt so, wie es nach seiner Weisheit am besten ist. Und so wird der König ja bloßgestellt, vor den Augen aller Menschen, wo er sich eben noch gerühmt hätte, wie toll er ist, zeigt sich auf einmal, dass er nicht mal fähig ist, drei einfache Menschen aus dem Weg zu schaffen. Die Frage ist, diese Peinlichkeit, diese peinliche Situation, wird es jetzt dafür sorgen, dass er noch weiter eskaliert, noch mehr dumme Dinge tut? Wird er sich weiter aufbäumen oder hat er seine Lektion gelernt? Wir kommen zum letzten Punkt, die Demütigung, die letzten Verse. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte gerettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, um keinen König zu dienen oder ihn anzubeten als nur ihren Gott. So ergeht nun von mir der Befehl, dass jedes Volk, jede Nation und Sprache darauf hören soll. Wer über den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Verächtliches sagt, soll in Stücke gehauen werden und sein Haus soll zu einem Misthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der so retten kann. So dann beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Provinz Babel. Wir sehen einen König, der Freude hat an brutalen Todesstrafen, aber endlich lässt er sein verbissenes Treiben los. Ja, sein Plan ist gescheitert, doch er hört auf, sich gegen Gott zu stemmen, sondern er erkennt, da ist jemand, der ist größer als ich. Eben hat er noch gefragt, welcher Gott, ganz spöttisch, kann retten? Welcher Gott kann aus meiner Hand retten? Und jetzt gibt er selber die Antwort. Niemand kann so retten wie dieser Gott. Gerade noch hat er Menschen gezwungen, vor seinem Bild niederzufallen. Nun fällt er selber vor Gott zu Boden. Gerade noch klagte er die drei Freunde an, nun preist er ihren Gott. Und gerade noch wollte er sie verbrennen, nun befördert er sie und gibt ihnen einen noch höheren Posten. ein sehr erstaunlicher Wandel, ein krasser Lebenswandel. Aber auch hier ist wichtig zu sehen, er spricht immer noch nicht von seinem Gott, sondern vom Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Sein Lippenbekenntnis ist noch keine echte Bekehrung. Das Gute ist aber, Gott war noch nicht fertig mit ihm. In der nächsten Predigt werden wir sehen, dass Gott weiter an ihm arbeitet. Dennoch hat diese Begegnung ihn bereits verändert. Sein Stolz wurde gedemütigt und er erlässt ein neues Gebot. Er sagt nicht mehr, werf dich vor dieser Statue nieder, sondern er sagt, wer diesen Gott lästert, ja, der wird in Stücke gehauen. Noch vor kurzem wollte er selbst wie Gott sein, nun verteidigt er ihn. Eine spannende Geschichte, wie ich finde, vielen von uns bekannt. Wie ich meinte, viele kennen die aus der Kinderbibel. Doch lasst uns noch eine letzte Frage stellen. Wer ist hier eigentlich im Fokus? Um wem geht es in dieser Geschichte? Die meisten würden instinktiv mit Kinderbibeln antworten und würden sagen, es geht natürlich um die drei Freunde, denn sie bekennen sich mutig zu Gott, selbst unter Todesgefahr, ihre Standhaftigkeit ist beeindruckend. Und dann würden wir daraus ableiten, sei Gott treu, egal was kommt. Und natürlich, das stimmt zu 100%, das ist völlig richtig, doch ich glaube, dass die Geschichte einen anderen Schwerpunkt hat. Sonst gehen wir nachher wieder nach Hause und haben dieses Gefühl, Jesus will wir, dass ich alles Mögliche tue. Ich glaube nicht, dass diese drei Freunde die zentralen Figuren sind, sondern ich glaube, dass Nebukadnezar die Hauptperson ist. Er spielt die Hauptrolle und sein großer Gegenspieler in dieser Geschichte ist Gott selbst. Nebukadnezar will ein großer König sein, er will ein ewiges Reich errichten, unantastbar, Gott gleich. Denkt an die Statue, er will nicht nur den Kopf, er will alles aus Gold haben, er will, dass sein Reich alles überdauert. Er führt seinen eigenen Götzendienst ein, er zwingt alle in die Knie, er duldet keinen Widerspruch. Er will wie Gott sein und jeder, der nicht darauf hört, der wird aus dem Weg geräumt. Doch dann greift der wahre Gott ein und zeigt, wer er ist. Er durchkreuzt den Plan von Nebukadnezar und stellt ihn vor diese eine unausweichliche Wahrheit. Du bist nicht Gott, du bist nur ein Mensch. Du bist als normaler Mensch gekommen und du wirst als normaler Mensch wieder gehen. Dein Reich wird vergehen, Gottes Herrschaft ist das Einzige, was für ewig bleibt. Gott hat die Kontrolle nie abgegeben, Gott allein ist der Herr aller Zeit. Ich hatte ChatGPT gefragt und sagte mir folgenden Satz. Nebukadnezar spielte die Hauptrolle, aber Gott schrieb das Drehbuch. Fand ich ganz passend. Nebukadnezar spielte die Hauptrolle der Geschichte, aber Gott war derjenige, der das Drehbuch geschrieben hat und der alle Fäden in der Hand hatte. Eine Lektion, die Nebukadnezar jetzt sehr hart lernen musste. Aber was können wir daraus lernen? Was will uns Gott mit dieser Geschichte wichtig machen? Und mir scheint es so, als ob dieses Beispiel uns zuallererst unruhig machen will. Es ist eine Warnung für alle Menschen, die ihre eigene Macht für unantastbar halten. Ja, der Text hält ihnen den Spiegel vor, seien es Politiker, seien es Tyrannen, seien es Menschen mit großem Ego, sie alle werden sich eines Tages vor einem richtenden Gott verantworten müssen. Und wir sollten aus diesem Text die richtigen Konsequenzen ableiten. Ja, wir sollten jetzt uns vor diesem Gott beugen, sonst wird es bei uns auch zu eines Tages zu dem großen Schrecken kommen, dass wir überrascht sind, welchem Gott wir begegnen. Nebukadnezar glaubte, tun zu können, was er wollte, doch Gott lehrte ihn eines Besseren. Dann bringt der Text uns aber vor allem eins, und das ist natürlich noch viel wichtiger, wir bekommen Hoffnung durch diesen Text. Die Unterdrücker dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Gott schafft eine Zukunft jenseits von Unterdrückung. Das Leben hier in der Fremde wird für uns Gläubige bald zu Ende sein. Wir haben diese Hoffnung, dass Gott alle Dinge gut machen wird, dass Gott ein ewiges Reich voll Liebe und Frieden aufrichten wird, voll Gerechtigkeit. Und weil wir diese Hoffnung haben, dass das Beste noch kommt, können wir Gott treu sein. Und hier kommen natürlich trotzdem die Freunde ins Spiel. Wir sehen, Gott krempelt einen gottlosen Herrscher um. Er macht aus einem Götzendiener einen Gottesdiener. Und wie macht er das? Durch das Zeugnis dreier einfacher Menschen. Sie haben sich zu Gott gestellt, sogar als es ihnen das eigene Leben kosten sollte. Sie wollten lieber verbrennen als verrosten und so gebrauchte Gott sie, um eine ganze Welt, ein ganzes Weltreich ins Wanken zu bringen. Und jetzt bist du dran und damit will ich diese Predigt schließen. Wem dienst du? Wem vertraust du? Wem beugst du dich? Hast du Gottes Größe bereits erkannt? Ist dein Glaube bisher nur ein Lippenbekenntnis, wie bei Nebukadnezar? Oder ist Gott wirklich der Herr in deinem Leben? Wenn du bereits Gott nachfolgst, Jesus im Glauben angenommen hast, dann gilt das jetzt für dich. Vielleicht oder bestimmt hast du Mitschüler, Familie, Arbeitskollegen, Nachbarn, die noch nicht an Jesus glauben. Und vielleicht werden sie durch dein Zeugnis, durch deinen Lebenswandel zu Jesus finden. Vielleicht kostet es dich etwas, bestimmt erlebst du Widerstand. Aber Gott kann dich durch jede Prüfung tragen. Und was wir hier lernen ist, er kann auch heute noch dich gebrauchen, um durch dein Zeugnis das Leben von so manchen Menschen auf den Kopf zu stellen. Amen. Komm, lass mich noch beten. Herr Jesus, vielen Dank für dein Wort. Danke, dass du dich uns offenbarst und dass du so anders bist als die Menschen, dass du so anders bist als die Herrscher in dieser Welt. In der Welt kennen wir, dass Menschen, die Macht haben, die Autorität haben, gebrauchen sie egoistisch, aber du bist so anders, Herr. Du bist ein Gott voll Liebe, der bereit war, auf die Erde zu kommen. Du warst ein Gott, der Mensch geworden ist, um für uns am Kreuz zu sterben und hast uns aber vorgelebt, was das heißt, jemanden zu lieben, Herr. Du hast uns die Möglichkeit gegeben, du hast in unser Herz hineingesprochen, dass wir uns jetzt schon vor dir demütigen können, dass wir dich anerkennen können als den einzigen Gott. Herr, wir bekennen mit den Worten von Nebukadnezar, niemand kann so retten, wie du es kannst, Herr. Und so bete ich, dass uns diese Wahrheit tiefer ins Herz dringt und dass wir unser Leben dementsprechend gestalten, Herr. Gebrauche uns unserer Schwachheit mit einem treuen Zeugnis, dass Menschen auch zu dir finden, seien es wichtige oder hohe Menschen wie Politiker oder seien es einfach die einfachen Menschen bei uns in der Familie, die so sind wie wir. Herr, gebrauche es einfach, dass noch viele Menschen von deiner Liebe hören und ihr Leben dementsprechend gestalten. Amen.